Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext mit Naturwissenschaft zum Thema Faszination der Mathematik. Sie prägt unseren Alltag wesentlich mit in Naturwissenschaft, Medizin, Technik, Wirtschaft, um nur einige Bereiche zu nennen. Der Mathematik ist nun in Deutschland ein Wissenschaftsjahr gewidmet. Es geht zurück auf eine Initiative des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit Partnern wie unter anderem der Deutschen Mathematikervereinigung. Das Ziel des Mathematikjahres 2008 ist es, über Mathematik und ihre Bedeutung zu informieren und sie erlebbar zu machen. Dazu heute in Kontext eine Sendung von Bernd Schuh vom Deutschlandradio. Er gibt Einblicke in die Frage, weshalb die Mathematik schön ist.
Mathematik ist in ihren entscheidenden Momenten nach wie vor eine Einsamkeitswissenschaft.
Es ist eine Disziplin, sie hat es zu tun mit den unveränderlichen Strukturen, die hinter den Dingen stehen. Das ist die eigentliche Welt.
Das ist wie die Musik oder andere Berufe von dieser Sort. Man wählt sie nur, wenn man absolut davon begeistert ist und nichts anderes mit seinem Leben tun möchte.
Wir befinden uns am Fuß eines hohen Gebirges. In den Tälern ringsum herrscht Betriebsamkeit. Häuser werden errichtet, Straßen und Brücken gebaut. In den Computerzentren flippen die Bits. Und in den Windkanälen werden neue Wagentypen getestet. In den Schulen lernen die Kids, dass Mathe die Grundlage all dessen ist. Für die meisten Flachländer ist Mathematik gleichbedeutend mit Plus und Minus, Bruchstrichen, Hochzahlen, Indizes und Integralen, Prozenten und Potenzen. Und spätestens danach kommt die höhere Mathematik. Und die ist völlig undiskutabel. Verzweifelt mühen sich die Lenker von Staat und Wirtschaft, dem Image der Disziplin einen freundlichen Anstrich zu verpassen. Schließlich sind sie überzeugt, sie brauchen Mathematiker, jetzt und in Zukunft, mehr und mehr, um den Laden am Laufen zu halten. Es gibt Orte im Flachland, wenn auch wenige, wo man das auch anders sieht.
Mein Name ist Albrecht Beutelsbacher, ich bin hier Professor an der Universität Gießen und gleichzeitig Leiter des Mathematikums in Gießen.
Das Mathematikum, eine scheinbar wenig attraktive Kombination von Museum und Mathematik. Scheinbar.
Sämtliche Prognosen, was Besucherzahlen betrifft, wurden über den Haufen geworfen. Meine Zahl war 60.000 pro Jahr. Hat mir damals auch niemand geglaubt, weil der Dreiklang aus 60.000 Besuchern zur Mathematik nach Gießen, das klang irgendwie völlig unglaublich. Es sind 150.000 Besucher mittlerweile pro Jahr, stabil. Und alle haben unglaublich viel Freude.
Mathematik und Freude?
Die Mathematik wird hier nicht präsentiert über Formeln, Gleichungen, über die mathematische Sprache, sondern sie wird geöffnet von der anderen Seite, durch eigene Erfahrung.
Vielleicht liegt die Attraktion solcher Orte wie das Mathematikum am Ausblick auf die lockenden Gipfel der Berge ringsum. Dort weht ein anderer Wind.
Die mathematischen Wissenschaften drücken Ordnung, Symmetrie und Beschränkung aus. Und dies sind die höchsten Formen der Schönheit.
Aristoteles.
Und das Mathematische war schön und es war sogar gut.
Klaus Mainzer.
Das entscheidende Kriterium ist Schönheit. Für hässliche Mathematik ist auf dieser Welt kein beständiger Platz.
G.H. Hardy.
Die Schönheit kann nicht bestehen, wenn sie nicht wahr ist.
Don Sacchier.
Wer ergründen will, was diese Männer meinen, muss den Berg hinauf. Zumindest ein Stück. Muss auch zurück in der Zeit, dorthin, wo die Wiege der europäischen Kultur stand, im antiken Griechenland.
Wenn Sie zurückgehen in die Antike, zu den Pythagoreern, da war es ja so, dass die mathematischen Disziplinen, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Harmonielehre waren.
Klaus Mainzer, Physiker, Mathematiker und Philosoph, macht den Bergführer, zumindest ein Stück Wegs.
Die Pythagoreer betrachteten die vier Disziplinen als die Kehrseite derselben Medaille.
Pythagoras. Sein Name ist jedem Schüler geläufig, mit der Geometrie rechtwinkliger Dreiecke verbunden. a² plus b² gleich c². Seine Schüler, die Pythagoreer, gelten als Begründer einer Weltsicht, die den Sinn in der Zahl sucht.
Denn es ging immer um Proportionen. Um Proportionen, die einmal als geometrische Verhältnisse dargestellt wurden, Strecken und Flächen und Körper, oder die als Zahlenverhältnisse dargestellt wurden, wobei die Pythagoreer eben nur, die Griechen überhaupt, nur die natürlichen Zahlen kannten, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann die astronomischen Verhältnisse, hier wurden dann Geschwindigkeiten ins Verhältnis gesetzt und schließlich musikalische Proportionen.
Die Zahlen 3, 4, 5 etwa und ihre Verhältnisse beschreiben die Proportionen eines harmonischen Dreiklangs. Zugleich erfüllen diese Zahlen die Gleichung des Pythagoras. a² plus b² gleich c², denn 3 mal 3 ist 9 plus 4 mal 4, also 16, ist 25, also 5 zum Quadrat. Solche pythagoreischen Trippel halfen in der Architektur beim Abmessen und Bauen. Und zugleich galten sie als Ausdruck einer göttlichen Ordnung, die die Griechen auch im Himmel wiederfanden.
Wenn man sich überlegt, da oben, wenn man mal so an einem sternklaren Abend raufschaut, dann ist man ja immer wieder beeindruckt von dieser ewigen, unveränderlichen, scheinbar unveränderlichen Welt. Und so war das natürlich damals auch. Und deshalb wurden die Götter und das Ewige und Unveränderliche da oben vermutet und nicht hier bei uns unten. Und das war Physis. Das griechische Wort Kosmos heißt übersetzt eigentlich so viel wie das geschmückte Haus. Da kommt der ästhetische Aspekt zum Ausdruck. Und um diese Strukturen, um diese Proportionen ging's eigentlich.
Die antiken Denker versuchten, die himmlische Ordnung in Zahl und Geometrie zu fassen. Die Sterne schienen ihnen auf ineinander geschachtelte Kugelschalen geheftet, die Himmelssphären. Deren Radien hatten feste, einfache Zahlenverhältnisse, die sich auch in der Musik als besonders harmonische, schöne Proportionen wiederfanden.
Sodass die pythagoreische Tradition davon überzeugt war, wenn man die Ohren hätte, die geistigen Ohren, dann würde man auch die Sphärenharmonien hören, die dort oben dargestellt sind. Denn dann würde man feststellen, dass dort oben Quinten und Quarten, also diese Art von Proportionen, etwa in den Radien der Sphären realisiert wären. Also das ist offenbar ein invarianter Gedanke bei uns Menschen überhaupt, dass man durch den Anblick des Himmels, und ich vermute, in den Kulturen, wo man einen guten Blick auf den Himmel hatte, bei den Ägyptern beispielsweise, dass man dort diese göttliche und mathematische Welt vermutet hat. Und dass die Theologie dieser Völker immer eng verbunden war mit der Mathematik.
Diese Verbindung zeigt, dass Mathematik sich nicht mit der ungenauen, schattenhaften Natur abgibt, sondern mit den idealen Verhältnissen in einer eigenen, unirdischen Ideenwelt.
Also ganz klar, Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Eindeutig. Dass die Mathematik zu den Naturwissenschaften gezählt wird, ist eine typisch neuzeitliche Tradition, die einfach damit zusammenhängt, dass die Physik als erste Disziplin weitgehend durchmathematisiert wurde. Die Griechen überhaupt, sie waren vollkommen davon überzeugt, dass sie also durch Nachdenken und durch Reflexion über die Zusammenhänge und das Zusammendenken ihrer Beobachtungen die wahre Struktur, die wahren Proportionen erkennen. Und was wenig bekannt ist, um auch die philosophische Dimension gleich von Anfang an deutlich zu machen, das griechische Fachwort in der Mathematik für Verhältnis, für Proportion ist Logos.
Der Logos, das wahre Verhältnis, Ausdruck der göttlichen Vernunft, der unveränderlichen Idee, wurde in der Philosophie zum Leitgedanken auch für die Ethik und die Ästhetik.
Das Interessante ist in der Ethik genau dieselbe Überlegung. Gerechtigkeit, das Gute, das war Proportionalität der Güterverteilung, die verteilende Gerechtigkeit, also sinnbildlich dargestellt an der Waage mit den unterschiedlichen Längen der Arme und den unterschiedlichen Proportionen der Gewichte, die Waage im Gleichgewicht. Und das ist wirklich eine Einheit. Insofern war die Schönheit mathematisch und das Mathematische war schön und es war sogar gut. Das ist für uns etwas ganz Ungewöhnliches. Vor allen Dingen dieser ethische Aspekt, den sehen wir natürlich nicht mehr so. Und das ist ein Gedankengang, der bis ins Mittelalter, bis in die Renaissance bekannt ist.
Doch die Sprache, in der noch Galileo Galilei die Natur verstehen wollte, wurde immer komplizierter, die Strukturenwelt der Mathematik immer reichhaltiger. Längst hatte man sich von den einfachen Zahlen und Zahlenverhältnissen der Griechen entfernt. Schon die waren auf irrationale Zahlen gestoßen, Längenverhältnisse, die man nicht mehr durch Brüche darstellen konnte. Nach den Wurzeln kamen die transzendenten Zahlen wie Pi, und sogar komplexe und imaginäre Zahlen, mit denen man prächtig rechnen konnte, die aber in der Natur keine Entsprechung zu haben schienen. Auch die Zweifel an der Alleingültigkeit der euklidischen Geometrie, bis weit ins 18. Jahrhundert geglaubt, mehrten sich. Galten die vertrauten Winkelbeziehungen und Strahlensätze noch in gekrümmten Räumen? Konnten sich parallele Geraden vielleicht doch im Unendlichen schneiden? Ist der physikalische Raum kein euklidischer Raum?
Da klaffte zum ersten Mal die Physik mit der Mathematik auseinander. Und das ging dann im 19. und 20. Jahrhundert natürlich dramatisch weiter, sodass die Mathematik sich im Grunde emanzipiert hat. Und heute sieht man das ja daran, dass sehr viele Mathematiker heute keine Physiker sind.
Verweilen wir ein wenig auf der Bergwanderung und genießen die Aussicht. Sie ist zweifellos schön, geprägt von Figuren und Formen, die wir mit einfachster Mathematik und Geometrie beschreiben können. Der goldene Schnitt bestimmt die Ästhetik unseres Empfindens. Eine simple Verhältnisrechnung, die auf nichts Komplizierteres hinausläuft als auf die Wurzel aus der Zahl 5. Schneckengehäuse zu unseren Füßen winden sich in Spiralen, die ebenfalls einer mathematischen Logik folgen, die dem goldenen Schnitt verwandt ist. Die Kaninchen ringsum vermehren sich im Rhythmus einer Wachstumsfolge, die Anfang des 13. Jahrhunderts ein gewisser Leonardo Fibonacci entdeckte. Auch die Fibonacci-Folge lässt sich aus dem goldenen Schnitt konstruieren und umgekehrt. Wir sehen Küstenlinien, Fraktale, zerfaserte Gebilde, die sich selbst ähneln, wenn wir sie durchs Fernglas betrachten und die Vergrößerung ändern. Auch im dichten Zweigwerk der Wälder ringsum erkennen wir die fraktale Schönheit, ebenso wie in den Schneekristallen auf fernen Berggipfeln. Wir könnten uns zufrieden geben, auf halbem Weg umkehren und zurück in die Täler gehen, wo unverfroren die Ahnungslosen das hohe Lied der von ihnen unverstandenen Wissenschaft singen, weil es opportun ist und die Wirtschaft fördert. Wir können auch weitergehen und versuchen, die Schönheit zu erahnen, die die Gipfelstürmer erleben. Wenn sie oben sind und alles aus der hohen Warte betrachten, doch Vorsicht, die Luft wird dünn und der Aufstieg beschwerlich.
Und dann gibt es so einige Pioniere, die dort mit der Sauerstoffflasche mal unterwegs sind. Und wir alle sind ja auch nicht Bergsteiger. Aber warum sollen das nicht einige tun? Und das kann Konsequenzen haben für unsere Erkenntnis. Geologische Erkenntnis, in Anführungszeichen, Konsequenzen für unsere Alltagswelt. Meine mathematische Erfahrung ist einfach die, dass man in der Alltagswelt heute, in der mathematischen Alltagswelt, auf Instrumente zurückgreifen muss, die hochabstrakt sind und von daher es lohnenswert ist, auch sich mit der Zahlentheorie zum Beispiel zu beschäftigen. Das ist eigentlich die Königsdisziplin der Mathematik.
Schnallen wir also die Sauerstoffflaschen um und lassen uns führen von jemandem, der sich auskennt in dieser Königsdisziplin, der Zahlentheorie. Dem nicht bange ist, vorzustoßen zu den Adlern hoch oben, die noch über dem Ganzen schweben.
Die ist auch ein berühmtes Problem, über das ich sehr viel gearbeitet habe, von Le Sylvestre im 19. Jahrhundert, ob eine gegebene Zahl, zum Beispiel eine Primzahl, eine Summe von zwei Kubikzahlen ist, also dritte Potenzen, a hoch 3 plus b hoch 3. Und zum Beispiel ist 13. Und die Antwort ist ja, 13 lässt sich zerlegen als 7 Drittel hoch 3 plus 2 Drittel hoch 3. Das kann man noch sagen, aber es ist nicht so leicht zu finden. Es kann beliebig kompliziert sein und das sieht man der Zahl nicht an. Man sieht nicht, warum es bei 13 relativ einfach ist.
Don Saguier war ein Wunderkind, vielsprachig, mit 16 Jahren Diplom in Mathematik, mit 24 Professor. Dennoch rechnet er sich, vielleicht in falscher Bescheidenheit, nicht zu den ganz Großen. Nur eine Handvoll von denen gibt es in jeder Generation. Mathematiker, die uralte Probleme gelöst haben, so wie Grigori Perelman die Poincaré-Vermutung. Oder die mit völlig neuen Ideen unbekannte mathematische Landschaften auftaten, so wie Leibniz und Newton die Differentialrechnung. So wie Nikolai Lobachevsky, der als erster eine nicht-euklidische Geometrie entwarf. Oder solche, die Brücken bauen zwischen Gebieten, auch zwischen Physik und Mathematik. So wie Yuri Manin, der mit Don Saguier am selben Institut gearbeitet hat.
Es gibt sehr gute Mathematiker, dazu gehöre ich wohl, und es gibt große Mathematiker. Und die erkennt man relativ leicht. Zu dieser Klasse gehöre ich nicht. Es gibt die Frösche in der Mathematik und die Adler. Und Manin ist ein Adler, der oben schwebt und alles sieht. Und ich bin ein Frosch, der sich mit den Problemen in seiner Umgebung befasst, aber ein sehr erfolgreicher.
Der Erfolg zeigt sich in zahlreichen Preisen, die er erhalten hat, wenn auch nicht den ganz großen, die Fields-Medaille, dem Nobelpreis in den anderen Naturwissenschaften vergleichbar. Nicht selten wird dieser Preis an Mathematiker vergeben, die ein uraltes Problem der Disziplin gelöst haben. Einen Satz, den jeder glaubt, aber noch niemand beweisen konnte. Eine sogenannte Vermutung. Zwei berühmte Vermutungen wurden in den letzten 10 Jahren bewiesen. Die Poincaré-Vermutung von Grigori Perelman. Sein Beweis wird noch eingehend geprüft, aber nicht mehr wirklich angezweifelt. Die andere erst kürzlich bewiesene Vermutung war über 350 Jahre alt und ein Problem aus der Zahlentheorie. Wir hätten sie schon unten im Tal im Mathematikum kennenlernen können.
Es gibt den berühmten Satz von Fermat, Fermats letzter Satz. Da geht es um die Frage Zahlen A, B, C, sodass A hoch N plus B hoch N gleich C hoch N ist. Satz des Pythagoras war a² plus b² gleich c², also n gleich 2. Und die Frage ist, gibt es Zahlen für ein größeres n, n gleich 3, a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3? Das ist eine Frage, die die Mathematik über 300 Jahre beschäftigt hat.
Die Vermutung von Fermat ist natürlich ein berühmter Fall. Er hat sie nicht einmal als Vermutung, sondern als Satz formuliert. Er behauptet, er hätte einen Beweis, was kein Mensch mehr glaubt. Und das dauerte von 1640 ungefähr bis 1999, bis man die Lösung hatte.
1999 veröffentlichte der Brite Andrew Wiles einen komplizierten Beweis, der viele 100 Seiten füllte und die Mathematikergemeinde völlig überraschte. Viele Jahre hatte er daran gearbeitet.
7 Jahre lang hat sich zurückgezogen, niemand etwas davon erzählt, also noch Pseudo-Arbeiten veröffentlicht, damit ja niemand auf die Idee kommt, er würde sich mit diesem Problem beschäftigen. Er wusste auch nicht, dass es nach 7 Jahren zu Ende ist. Das finde ich eine tolle Leistung, was auch zeigt, Mathematik ist so in ihren entscheidenden Momenten nach wie vor eine Einsamkeitswissenschaft.
Wiles war ein extremes Beispiel, hat jahrelang nur über ein Problem nachgedacht und sogar ins Geheime durfte niemand verraten, weil das geladen war. Und so konzentriert an eine Sache zu denken, das ist ganz, ganz wenigen gegeben.
Der Fermatschen Vermutung war Wiles schon als 10-Jähriger begegnet. Und da die Fragestellung so leicht zu verstehen war, hatte er geglaubt, auch die Lösung würde sich schnell einstellen. Es sollte ein Gutteil seines Mathematikerlebens dauern. Was bewegt einen Menschen, sich so hartnäckig einem Problem zu widmen?
Das ist immer das Problem, wenn man versucht, nicht Mathematiker Mathematik zu erklären. Man kann manchmal die Probleme erklären, so schwer sind sie nicht. Aber es ist sehr schwer zu erklären, warum sie interessant sind. Wenn ich sage, ich würde alles dafür geben, zu wissen, wann eine gewisse Primzahl eine Summe von 2 Kubikzahlen ist, dann klingt das also eher wahnsinnig als rational. Also warum soll das wichtig sein? Und diese
Eine so ganz konkret Vermutung, die sagt, wie man dieses alte Problem von Sylvester löst, was an für sich gar nicht wichtig ist, ist irgendwie ein Test, wie viel wir verstanden haben von diesem Zusammenhang von den verschiedenen Gebieten. Das Aufregende ist, dass man sozusagen in die Sachen hineingucken kann, wie mit einem Mikroskop, und ihr inneres Wirken verstehen. Das ist eigentlich das Aufregende.
Eine neue mathematische Wahrheit zu entdecken, einen bislang unbekannten Zusammenhang, eine elegante Beweisführung oder geschickte Argumentation spricht auch das ästhetische Empfinden an.
Die Schönheit ist nicht die Schönheit der Objekte selber. Gelegentlich zwar wohl, es gibt zum Beispiel diese Fraktale, die viele jetzt gesehen haben, also von Mandelbrot und anderen, die wunderschöne, also ästhetische Bilder machen, die man mit vielen Farben auf dem Computer machen kann. Und es gibt einzige Sachen in der Mathematik, die visuell schön sind oder so. Es gibt natürlich auch die mathematischen Strukturen in der Musik, die schon Pythagoras entdeckt hatte. Aber die Schönheit, die ich meinte, die ist in dem Gedankengang selber, das ist in dem mathematischen Problem. Und dann jemandem zu erklären, was man meint, der das nicht kennt, das wäre wie zu versuchen zu erklären, warum ist Musik schön, an jemanden, der noch nie ein Musikstück gehört hat. Man kann es irgendwie nicht. Aber was erstaunlich ist, ist nicht nur, dass es dieses so ziemlich einheitliche Gefühl für Schönheit gibt, sondern dass das wirklich eine ganz wesentliche Rolle spielt in der Einschätzung von Mathematikern, aber auch in der Forschung.
Wenn sich zur Lösung eines Problems mehrere Wege anbieten, werden die meisten Mathematiker den schöneren wählen. Denjenigen, der einfach ist, ihnen elegant erscheint, der die komplizierte Rechnung umgeht, der mehr Erkenntnisgewinn auf lange Sicht verspricht.
Wie der Schachmeister, der nicht wie ein Computer für den nächsten Zug alle 20 Möglichkeiten berücksichtigt, dann alle 400 für den zweiten, alle 8000 für den dritten und so weiter. Er würde nicht sehr weit kommen. Er schmeißt sehr viel weg und sagt, das kann nicht gehen, das ist nicht interessant. Das ist kein gutes Schach. Das kann es nicht sein. Ich verfolge diesen Zug nicht weiter. Ja, er kann nicht erklären, wieso er das weiß, aber wenn er das nicht weiß, kann er keinen Schach spielen.
Ist Mathematik am Ende mehr eine Kunst als eine Wissenschaft?
Die Mathematiker sehen sich selber als exakt zwischen Kunst und Wissenschaft. Also die würden nie sich zum Beispiel mit Schriftstellern oder Psychologen oder so vergleichen. Das ist eine ganz andere geistige Tätigkeit. Aber es ist andererseits total kreativ im Sinne, dass man selber, man darf nicht die Probleme ganz erfinden. Ich meine, die Sachen sind da, die geometrischen Figuren, die Zahlen, die zu existieren. Aber es gibt davon unendlich viele und man muss eine Auswahl treffen. Weil es unendlich viele gibt, ist diese Auswahl fast dasselbe, wie wenn man es ganz neu kreieren würde. Die Tätigkeit ist kreativ. Das kann auf sehr hohem Niveau sein oder auf sehr bescheidenem Niveau. Aber es ist immer kreativ.
Etwas unterscheidet die Mathematik von der Kunst, von Musik oder Literatur, einem Bild oder einer Skulptur. Es ist nicht der kreative Akt oder die Wahl der Mittel. Es ist die universelle Bewertbarkeit des Ergebnisses. Es ist die Wahrheit.
Die Schönheit kann nicht bestehen, wenn sie nicht wahr ist. Also eine falsche Lösung ist sie noch so schön, wird natürlich niemand sehr lange als schön empfinden. Aber natürlich ist dieses Suchen nach der Wahrheit irgendwie der Schlüssel zu der ganzen Mathematik und zu diesem Empfinden von Schönheit.
Wir sind jetzt dem Gipfel ganz nahe. Über uns wölbt sich der Himmel, fliegen die Adler. Wir kommen den Göttern immer näher.
Ich glaube schon, dass die wirklich großen Mathematiker aller Zeit, also wie Abel oder Riemann, Gauss, also das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man einfach guckt, was die gemacht haben und wie. Und man hat das Gefühl, dass sie auf eine andere Weise oder auf eine tiefere Weise gedacht und verstanden haben als die gewöhnlichen sterblichen Mathematiker. Insofern ist schon was Göttliches oder Halbgöttliches dabei. Es ist wirklich zum Teil ganz unvorstellbar, wie gewisse Ideen überhaupt entstanden sind.
Sphärenmusik scheint herüber zu klingen. Sphärenmusik aus dem Himmel platonischer Ideen, aus dem schon die antiken Mathematiker ihre Gegenstände schöpften. Dort, wo unser Aufstieg begann.
Diese Sprache der Mathematik, die hat etwas an sich, was keine andere Sprache hat. Da ist schon etwas Besonderes angelegt, in diesen Proportionen, um nochmal bei den Griechen anzufangen, die irgendwas in dieser Welt treffen, das die Welt im Innersten zusammenhängt. Und so wie in jedem Physiker ein Stück naiver, wie man sagt, Realist, dass man davon überzeugt ist, da draußen ist die Welt, ich kann sie nicht beweisen, dass da alles so ist, aber ich gehe davon aus, es ist so. So ist der Mathematiker auch irgendwo ein naiver Platoniker. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern ganz in dem positiven Sinne der Überzeugung, nämlich, dass es da eine eigene Wirklichkeit gibt. Warum um alles in der Welt soll Wirklichkeit zugeschnitten sein auf empirisch? Das ist die neuzeitliche Philosophie, die uns das predigt. Das ist der Alltag, der uns das predigt. Das ist unsere Sinnenwelt, die uns das predigt. Und unser Körper ist so gebaut und all das schreit danach, so ist es. Und die Mathematik ist etwas, was wir uns in unserem Gehirn ausdenken. Aber ausschließen lässt sich dieser faszinierende platonische Gedankengang einfach nicht. Dass wir tatsächlich auf diese Art und Weise Zugang haben zu einer Wirklichkeit, die also jenseits dieser Sinnenwelt ist. Mathematiker verkaufen sich nicht immer geschickt, weil sie sich darauf beschränken, genau dies zu verkünden. Und der Alltagsmensch, der denkt dann, also der Fermatsche Satz, das ist ja so eine Turnübung. Und dafür gibt der Mann sein Leben hin. Also das ist ja ganz hübsch, aber was soll's? Nur, dass da letztendlich unsere Kultur dran hängt, an dem ganzen Fermatschen Satz, dass da letztendlich unsere Physik dran hängt, unsere Technologie dran hängt, natürlich im vermittelten Sinn, das ist eigentlich Mathematik, denn all dieses Wissen hängt miteinander zusammen.
Einblicke in die Schönheit und Faszination der Mathematik, das war eine Sendung von Bernd Schuh vom Deutschlandradio. Anlass war das deutsche Wissenschaftsjahr 2008, das der Mathematik gewidmet ist. Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.